Schönen guten Abend zur vorletzten Woche im Sommersemesterprogramm der Freien Uni. Wir hören heute einen Vortrag von Chris. Ich glaube, Chris ist den meisten mittlerweile bekannt hier, falls ihn jemand nicht kennt. Er heißt Chris Wilpert, ist Mitherausgeber der Testcard und ein typischer Hipster. Und als typischer Hipster kritisiert er natürlich den Hipster-Begriff, weil das ist ja angesagt. Viel Spaß mit Chris.
Ja, hallo. Liebe Genossinnen, es ist schön, dass ihr alle da seid. Die Informierte bzw. Hipsterin unter euch wissen sicher, dass in Nürnberg Chopinter spielen, und weil ich die nicht sehen kann, sondern diesen Vortrag hier halten darf, dürft ihr jetzt Chopinter sehen. Aus Gründen, die sogar fast zum Thema passen. Ja, wie eine der wesentlichen Definitionen der Hipster, die ich gleich vorstellen werde, zeigen wird, können Chopinter, obwohl es so scheinen mag, keine wirklichen Hipster sein. Und auch der Sänger Spankrock erfüllt entsprechend nicht das Klischee des Blipster, also das ist das zusammengesetzte Wort für hier Black Hipster. Trotzdem könnte man Chopinter zusammen mit einer Reihe anderer Bands aus dieser Zeit wie Black Dolls, X-Models, Yeah Yeah Yeahs The Weeknd grob in das Bild vom typischen New Yorker Hipster der Jahre 1999 bis circa 2010 einordnen. Außerdem spielt das Video bereits mit so einer Retro-Polaroid-Ästhetik, wie es ja über Instagram auch zu einem der Klischees über Hipster geworden ist. Das ist einer dieser etwas doofen Witze darüber, der schon mal so anzeigt, wie Ressentiments oder hier noch nicht direkt Hass auf Hipster funktioniert, auf den ich, wie es der Titel ja auch suggeriert, später nochmal eingehen werde. Ich versuche jetzt erstes über einige Klischees sowas wie eine Definition des Hipsters zu leisten, was schwierig ist, weil es sich scheinbar ziemlich vielen Definitionen entzieht. Nur um zu zeigen, wie wenig greifbar oder zutreffend diese Definitionen eben sind. Und als Anmerkung, das mag blöd klingen, aber ich spreche die meiste Zeit ungegendert von dem Hipster, außer da, wo es explizit um weibliche Hipsterinnen gehen wird. Das hat den einfachen Grund, dass in der medialen Repräsentation... Ja, richtig, das ist der Mighty Boosh als Comic. sehr gut erkannt. Hippes Wissen demonstriert. Das ist nicht abgesprochen. ja, außer da, wo es eben explizit um Hipsterinnen gehen wird, die aber in der medialen Repräsentation eben keine wesentliche Rolle spielen oder verdrängt werden, ebenso wie auch der Blipster. Und das umgekehrt das Phänomen in die meiste Zeit rein über männliche Ikonen und Repräsentanten verhandelt wird. Die bekannteste Auseinandersetzung, oder ja, eigentlich auch akademische Auseinandersetzung in der letzten Zeit mit dem Phänomen Hipster fand über das New Yorker N+1 Magazine statt, die dazu 2009 eine Tagung veranstaltet haben, deren Ergebnis 2010 als Tagungsband auch erschien. Und in der deutschen Übersetzung des Bandes, oder im Zuge der deutschen Übersetzung des Bandes, war dann der Herausgeber Mark Greif im Februar 2012, also dieses Jahres auch in Deutschland, um nicht nur über Hipster, sondern auch über die Occupy-Bewegung zu sprechen. Und ihm wurde unterstellt, er hätte jetzt hierzulande wesentlich größere Bekanntheit schon als in den Staaten. Das kann ich soweit nicht einschätzen. Das ist auch nicht sonderlich relevant. Witzig ist, dass es, wenn man sich den Titel anschaut, es bereits eine Transformation vom englischen zum deutschen Titel gibt. Der englische Titel war eben What Was the Hipster? Was das Ganze eben als eine Art abgeschlossenes Phänomen der Jahre erstmal 99 bis 2003 und dann nochmal in der Veränderung, zum Beispiel in Form des Primitive oder des Hipster Primitive bis 2019 betrachtet hat. Und der deutsche Titel lautete dann Hipster, eine transatlantische Diskussion, was erstmal die zeitliche Eingrenzung weglässt und den Band zusätzlich eben um eine, in dem Fall transatlantisch meint nicht irgendwas in Richtung China, sondern um eine spezifisch deutsche Perspektive erweitert, in dem sich drei exklusive Aufsätze drin finden, zum Beispiel über den Berlin-Mitte-Hipster. Umgekehrt sind aber auch einfach drei Aufsätze, die aus Gründen, die ich nicht verstehe, weil die sehr gut sind, aus der Originalausgabe rausgeflogen. Und ja, die zeitliche Eingrenzung, die die N+1-Leute vornehmen, ist nur so eine Art Übersichtlichkeit geschuldet. Also die resultiert nicht daraus, dass sie sagen, das Phänomen sei damit abgeschlossen. Im Gegenteil, wenn man sich die Google Trends-Statistik anschaut, geht das erst um 2009 richtig nach oben, der Begriff. Es ist also erst richtig Mainstream geworden. Ich gehe auf die deutschen Aufsätze, die es dazu gibt, von denen sich einer auch mit diesem diffusen Hass auf die Hipster beschäftigt, nicht weiter ein, zumal speziell der Text auch nicht so aufschlussreiche Gründe für diesen Hass auf die Hipster nennt. Das ist ein bisschen enttäuschend. Und versuche erstmal eine Definition oder eben bessere Definition des Hipsters zu leisten. Mark Greif schlägt drei Definitionen vor. Das erste, das ist die an Vincent Gallo orientierte Figur. Der weiße männliche Hipster New Yorks, der in der Lower East Side oder später auch auf der anderen Flussseite in Brooklyn, was immer mit diesem Stadtteil Williamsburg eben verbunden ist, zwischen 1999 und 2003 auftauchte. Diese Orte werden übrigens bis dahin zum Großteil von ethnischen Minoritäten bewohnt, also vor allem Amerikaner asiatischer oder hispanischer Herkunft. Und Brooklyn dagegen ist hauptsächlich von einer jüdischen Mittelschicht, die jetzt natürlich in New York keine Minorität darstellt, bewohnt. Und dem Hipster wird, das wird später noch deutlich, eben zugleich so ein Vorwurf zuteil, ja, Teil einer Gentrifizierungs-, wie auch immer, Bewegung oder Geschichte zu sein. Die wesentlichen Insignien dieser Hipster sind jetzt, besser ist hier nicht zu sehen, Feinripp-Unterhemden, Pornoschnauzer, Trackerhüte, eine bestimmte Porno-Ästhetik, die sich an einen, ja, Porno-Schick der 1970er und 80er Jahre orientiert. Amerikaner-T-Shirts, also T-Shirts, die so Redneck-Motive oder eben einfach nur abgetragene Band-T-Shirts darstellen. Dosenbier der Marke Pabst Blue Ribbon. Letzteres, es gibt auch eine dieser Karikaturen, falls man das nicht lesen kann, unter diesem Stick mit dem oder unter dieser Box, mit dem der Hipster, mit der Hipster gefangen werden soll, ist eben PBR, also so ein Pabst Blue Ribbon Bier. Wörtlich liest sich diese Definition bei Greif dann so: Indeed, the white hipster, the style that suddenly emerged in 1999, inverted Boyard's model to a particularly unpleasant effect. Let me recall a string of keywords: trucker hats, undershirts called wife beaters, one alone, the aesthetic of basement, rec room pornography, flashlight polaroids and fake wood paneling, perhaps the ribbon, porno or pedophile mustache, Aviator Glasses, Americana T-Shirts from the Church, Socials and Pig Roasts, Tube Socks, the late albums of Johnny Cash, Tattoos. Auf die Person pro Jahr, die hier genannt wird, gehe ich später nochmal ein, ist für die historische Debatte relativ wichtig. Die zu diesem Zeit fast ausschließlich männlichen Gruppen, die diesen Porno-Schnauzer, Truckhead, Unterhemden-Stil zur Schau stellen, überzeichnen damit in einem urbanen Umfeld eine gerade nicht urbane White-Trash-Ästhetik. Und die für Hipster wesentliche Ironie scheint hier schon drin zu stecken. Außerdem geht es um ein ebenso vermeintliches Downgraden in einem klassistischen Sinne, wobei das auch wieder nur eingeschränkt gilt. Wie bei fast allen Subkulturen handelt es sich um ein Phänomen reicher Mittelklasse-Kids, die eben an dem Gentrifizierungs- oder Verdrängungsprozess mitwirken und sich anders als die meisten ethnischen Minderheiten oder Minoritäten die Wohnungen in Manhattan oder Brooklyn leisten können. Sprich, es sind die Kinder der Babyboomer-Generation, die in die Vororte gezogen ist, die jetzt wieder in die Innenstädte zurückkehrt. Wenn ich sage, dass dieses Downgraden nur eingeschränkt gilt, dann meine ich, dass die Hipster sich ja diesen Habitus ironisch leisten können, während wirkliche Angehörige des White Trash das nicht können. Nur so, falls irgendwie nicht klar sein sollte. Das erklärt vor allem auch den Zynismus, mit dem sowas wie das Vice Magazine operiert. Oder finde ich zumindest, dass das erklärt. Wichtig ist jetzt, dass dieses Phänomen tatsächlich als abgeschlossen betrachtet werden kann. Oder auch als vergangen, keine Ahnung. Und sowohl in New York als auch in anderen Metropolen jetzt irgendwie in anderer Form in Erscheinung tritt. Das heißt nicht, dass nicht bestimmte dieser Insignien noch irgendwie auftauchen. Das hat ja auch modische Gründe. Aber erstmal scheint das irgendwie wirklich 2003 so einen Cut zu geben. Zumindest eben in New York. Was sich vielleicht nicht geändert hat, ist, dass das 1994 gegründete Vice Magazine als das Hipster-Magazin gelten kann und dass seit damals auch American Apparel als das wesentliche Modelabel, das mit Hipster identifiziert werden kann, gilt. Deren COA sprach übrigens 2003 davon, dass Hipster vorbei sei. Ich glaube aber, dass gerade aus deren ökonomischer Perspektive sie froh sein können, dass es nicht vorbei ist. Es ging offensichtlich damals allerdings schon darum, den Begriff zu vermeiden. Ich weiß nicht, was ich da rausgesucht habe. Ich glaube, das hatte irgendwas bei der Google-Bildersuche mit American Apparel zu tun. In der Tat gibt es eben auch 2003 und 2004 bereits eine Reihe von Handbüchern, die sich mal mehr oder mal weniger ironisch über Hipster lustig machen und auflisten, was die alles cool fänden. Und das führt auch schon zur zweiten Definition. Greif behauptet, ein Hipster sei jemand, der zur Hipster-Culture gehöre. Diese Definition ist jetzt, wie ich finde, nachgerade ironisch und tautologisch ist sie ohnehin. Da sich eben mittlerweile das Wissen etabliert haben sollte, dass Hipster sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie nach Eigenaussage keine Hipster sind. Sieht dann so aus. Hipster sind immer die anderen, aber man selbst oder die hippen Freunde doch nicht. Entsprechend kann auch der oder die Vortragende heute Abend unmöglich ein Hipster sein. Diese Zuschreibung wäre pure Diffamierung. Das wird in dem N+1-Reader übrigens relativ witzig von Christian Lawrenson vorgeführt, der sich einer Rezension zufolge bei der Tagung als nahezu einziger performativ eben als Hipster gibt, mit Bart, Hornbrille, und der in seinem Beitrag auch einen anderen Text, Why the Hipster Must Die, von 2007 revidiert. In diesem Text, also dem von 2007, heißt es, Under the guise of irony, Hipsterism fetishizes the authentic and regurgitates it with a winking inauthenticity. So as 18 to 34-year-olds called hipsters have defanged, skinned and consumed the fringe movement of the post-war era, beat, hippie, punk, even grunge. Hungry for more and sick with the anxiety of influence, they feed as well from the of the uncool, turning white trash chic and gouging the husk of long expired subcultures, vaudeville, burlesque, cowboys and pirates. Das ist ein relativ, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht interpretieren die Passage hier, aber hier ist bereits neben der Ironie sind zahlreiche weitere Attribute wie eben dünne Körper oder diese Zitation von bestimmten Subkulturemblemen, also eben Beat, Hippie, Punk, aufgeführt. Und das führt mich zu der dritten Definition, die Mark Reif anbietet und die Hipstertum wesentlich als eine Konsumkultur versteht. Der Hipster ist the name for what we might call, da fehlt ein L, das ist wohl dem geschuldet, dass ich das abgetippt habe, what we might call the hip consumer, or what Tom Frank uses to call the rebel consumer. The hipster is by definition a person who does not create real art. Punkt wäre hier auch richtig gewesen. If he or she produces real art, he could no longer be a hipster. It has long been noticed that the majority of people who frequent Bohemia are what are sometimes called hangers-on or poseurs, art aficionados rather than art producers. Das war diese Seite. Damit ist jetzt endlich klar, warum Chopenta oder eben Spankrock keine Hipster sein können. Hipster produzieren keine echte Kunst. Wobei mir schleierhaft ist, das ist dir sofort aufgefallen, das ist wieder aus dem Mighty Bush, aber diesmal steht es auch unten dran. Hat aber keinen Bezug zu der Passage, die ich jetzt referiere. Wobei mir schleierhaft ist, worin die Unterscheidung zwischen echter und unechter Kunst irgendwie vorgenommen wird. Also es ist ja schon so, dass Hipster sich in dem, oder die als Hipster bezeichnet werden, sich Kunstformen wie Twittern oder auf Tumblr blocken bedienen, die aber irgendwie in einem Mainstream-Begriff einer Hochkultur dann doch nicht als Kunst durchgehen. Und jetzt habe ich den Satz frei formuliert und weiß nicht mehr, was er bedeutet. Das schwingt dann auch schon eine gewisse Unterstellung mit, dass Hipster sich eben durch Kopieren und Originalität auszeichnen, dadurch, dass sie die wirklich coolen oder hippen Personen nur imitieren. Simon Reynolds schreibt darüber in Retromania relativ kulturpessimistisch: Like true imperialists, the postmodern hipsterati don't have any culturally generative power. Das ist der entscheidende Satz. Ich habe aber den witzigen Satz mit Oswald Spengers Untergang des Abendlandes doch noch dazu genommen. Ach so, während es von dem N+1-Reader eine deutsche Übersetzung gäbe, die ich aber beiseite lasse, weil mir die relativ grausig erscheint, gibt es von Retromania noch keine Übersetzung, auf die man zurückgreifen könnte. Die erscheint aber im Herbst im Ventilverlag. Das ist total lustig. So, ich lasse mal jetzt diese Naturalisierung von Kultur eben hier beiseite mit Spengler. Es geht mir eben um diesen Satz, Hipster hätten keine kulturschöpfende Kraft. Und ja, auf diese Retrofixierung, die Reynolds immer bei den Hipstern unterstellt, gehe ich auch später nochmal ein. Ganz ähnlich hat diese nicht schöpferische Haltung auch Walter Benjamin in seinem berühmten Essay über den Hipster formuliert. Jedoch nicht so kulturpessimistisch, sondern mit weitaus größerer Emphase auf die dialektische Haltung des Hipsters im Hinblick auf seine Ironie und das bewusste Missverstanden werden als distinktives Potenzial. Das ist das Zitat, das ihr am Anfang alle schon gesehen habt. Walter Benjamin schrieb, ich weiß nicht, das ist um ungefähr 1940 in seinem Spätwerk: Der Hipster ist jung und heiter, denn Hipsein verjüngt, weil es die Spuren unseres eigenen Alters aus dem Weg räumt. Der Hipster tut seine Arbeit, er vermeidet nur Schöpferische. So wie der Schöpfer Einsamkeit sich sucht, muss der Hippe fortdauernd sich mit Leuten, mit Zeugen seiner Wirksamkeit umgeben. Der Hipster ist gar nicht daran interessiert, das fehlt, oder da ist offensichtlich ein Leerzeichen hineingeraten, beim Kopieren verstanden zu werden. Bemühungen in dieser Richtung betrachtet er als oberflächlich. Das Missverstandenwerden kann ihm nichts anhaben. Im Gegenteil, er fordert es heraus, wie die Orakel dieser hippen Staatsanrichtungen es herausgefordert haben. Das kleinbürgerlichste aller Phänomene, der Klatsch, kommt nur zustande, weil die Leute nicht missverstanden werden wollen. Der Hipster lässt sich missverstehen, er fördert den Klatsch nicht. Achso, ich habe jetzt noch eine ganze Reihe von Identitäten, die den Hipster ausmachen und die Greif bei seinen versuchsweisen Definitionen größtenteils umgeht, zusammengetragen. Die kommen nichtsdestotrotz in diesem N+1-Reader vor. Hipster zeichnen sich eben hauptsächlich durch eine gewisse Form der Distinktion aus, durch ihren Geschmack und ihre Coolness bzw. ihr cooles oder hippes Wissen. Zum Beispiel das Verwenden von den richtigen Schriftarten. Dieser Ausdruck von Geschmack ist wesentlich an eine bestimmte Klassenzugehörigkeit gebunden, weil es sich prekäre Klassen eben gar nicht leisten können, im pekuniären wie im symbolischen Sinne zum Beispiel teure Vintage-Secondhand-Klamotten oder ultra-ironische Nerdbrillen oder zahlreiche andere Retro-Insignien zu tragen. Und erst recht nicht, das gilt eben auch nicht nur in New York, den ultra-hippen, ich sag das jetzt wertfrei, Latte Macchiato Bio-Vegan-Lifestyle auszustellen. Also den verurteile ich nicht, es ist eben nur so, dass man nicht vergessen darf, dass man sich den eben nur als Teil einer bestimmten Klasse leisten kann oder können muss. Greif und andere argumentieren, wenn sie vom Geschmack und Distinktion sprechen, freilich immer mit Bourdieu und seinem Begriff des kulturellen Kapitals. Da ich davon aber keine Ahnung habe, sondern mir nur hippes Halbwissen über die mehr oder weniger hippe Plattform Wikipedia.org angeeignet habe, muss da jetzt ein Zitat aus Pervert Jöss die feinen Unterschiede einfach für sich stehen. Wie jede Geschmacksäußerung eint und trennt die ästhetische Einstellung gleichermaßen. Als Produkt einer bestimmten Klasse von Existenzbedingungen eint sie all jene, die aus denselben Bedingungen hervorgegangen sind, unterscheidet sie aber zugleich von allen anderen vermittels dessen, was sie wesentlich besitzen. Der Geschmack ist die Grundlage all dessen, was man hat, Personen und Sachen, wie dessen, was man für die anderen ist, dessen, womit man sich selbst einordnet und von den anderen eingeordnet wird. Neben dem Geschmack und dem Wissen darüber, was cool ist, Bourdieu gehört da übrigens nicht dazu, vielmehr ist als Beispiel für einen coolen oder hippen Philosophen im N+1-Zirkel jedoch immer nur Zizek als Beispiel genannt. Also neben diesem Wissen, was neben dem Geschmack und dem Wissen, was cool ist, sind Hipster also irgendwelche weißen Mittelwohlstandskids, die ihren urbanen Lifestyle mit Retro-Moden und als Nicht-Künstler über Twitter zum Ausdruck bringen. In einem Artikel auf beatpunk.org heißt es, Zitat, nur in einem duldet der Hipster keine Ironie, in den Fragen des vornehmlich Musikgeschmacks. Das halte ich so auch nicht für ganz richtig. Das mag vielleicht, wenn es um den Musikgeschmack geht, eben bei Pitchfork zutreffen, dass die einigermaßen ironiefrei sind. Im Falle von Weiß trifft das schon wieder nicht mehr. Und in der endlosen Retrifizierung muss man, wenn man eben noch irgendein cooles Genre finden will, das noch nicht von allen anderen Hipstern besetzt ist, eigentlich aus so einem Quatsch wie James Last oder Miami Vice Soundtracks irgendwie sich verlegen. Freilich gelingt es umgekehrt auch im Fall von sowas wie Hipster Black Metal. Als Beispiel dient hier einfach immer Liturgy, weil die auch ideologisch unverdächtig sind, eine Musik wieder cool zu machen, die in den 90ern eine extreme und zweitens eine ideologisch extrem bescheuerte Subkultur war. Ironischerweise ist es dann aber auch plötzlich in Vogue, sich eben Bands wie Mayhem oder Burzum anzuhören und die im Falle der Letzteren von jeglichen faschistischen Ballast zu befreien oder den einfach zu ignorieren. Das ist nur eine Anmerkung. So. Okay, um diese Klischees noch irgendwie ganz dumm zu vereinen, habe ich eine Art Fotostrecke von mehreren Klischeebildern, eben den Fixed Gear Hipster mit, ich habe mir die gar nicht so genau angeschaut, den Tattoos und den komischen Cappies, oder das ist der Portland Hipster, da geht es um die, ja, keine Ahnung, wieder Helvetiker Schrift oder die zu engen Hosen. Nicht zuletzt gibt es dann so Hipster Essentials, wo auch nochmal alles wie Hornbrille und Bärte und Vintage-Fotoapparate oder Fixie-Bikes auftauchen. Und das wird jetzt kaum jemand lesen können. Bei dem Hipster-Bingo sind dann auch wieder das eben Papst Blue Ribbon oder das Ironic Mustache und ein Haufen anderer Quatsch versammelt. Diese Darstellungen unterscheiden sich jetzt, wie man sieht, in einigen Punkten, und sie demonstrieren, dass das, was allgemein als cool gilt, relativ unterschiedlich ist. Wesentliche Fixpunkte sind eben die Fixie-Punks, die Hüte, Cappies, Tattoos, übergroße Nerdbrillen, Plastikrändern, Schnauzbärte etc. Das müsste da allen klar sein. Und ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, diese Bilder als Ausdruck von eben Ressentiments gegen Hipster sind, sondern eben einfach nur als eine ironische Aufbereitung dessen oder eine Invertierung des Selbstbildes, dass eben Hipster immer die anderen sind, die nur die coolen, hippen Personen imitieren und nicht selbst über den originären Geschmack verfügen. Das ist dieses ironische zur Schau stellen von Geschmack wird in dem Video Eat It, Don't Tweet It von American Hipster und Key of Awesome ganz schön karikiert. Deswegen ich das jetzt einfach in Toto zeigen werde.
I'm proud to present our sous vide flash seared local organic Pacific True Cod with brown buttered hedgehog mushrooms and hand-picked Peruvian Inca berries. This is all topped with fronds of pinocchio and Yakima applewood smoked sea salt. Enjoy.
Life is a dish, best served hot, and a dish is a book with a menacing plot, and a plot is a song dipped in sauce that was simmered in a pan with a demi-glaze. I'm just a kid in a candy shop, culinary dreams that can't be stopped, on the search for the perfect ingredients to post on my social medias.
You are romantic, we're not photogenic.
What?
Korea's not romantic, no.
Don't talk back.
Don't test us, don't humiliate us.
artisan cheese dipped in artisan nuts, dipped in artisan greens, artisan heirloom radicchio. This carpaccio's effing ridiculo. A little foie gras and tuna tartare, black truffle butter chickweed, ha ha ha. I'm just a guy with a camera, in your feed with my foods as my canvas. Lobster bisque, buttered lightly, I see you in a bowl and I meet you inside me. I love soup, don't call me a Nazi, I'm more like the culinary paparazzi or gastronomic Addie Leibovitz. I can't see the food, can you move your tits? It's unthinkable to dine out and not record it. Want the world to know I can fucking afford it.
Don't take my picture, don't put me on Twitter.
Amen.
Just get it over with and be
work it.
You could not be dumber, get a full tumbler. I'm more than just a piece of meat.
Luscious cupcakes, but I can't do gluten. Broke out in hives from a mere fig mutant. A sick addiction to Ramsay's kitchen. I can't stop licking my television. One day the phone rang, was truly blessed. I won a contest to be on Runway Chef. A show about a model who also makes food. Seemed appropriate, I'd be in the nude. She was stuffing and tossing and dripping sauce. I was shooting and looting and getting lost. In the moment of foregone purity, got escorted out by security. Walked down the stairs and out of nowhere came a big pretentious grizzly bear. He snapped a pic and then dined on me. Oh, what a tale of irony.
Don't take my photo, you brown furry mofo. Pain in my heart is very real. I need a martini, I feel like sashimi. You gave me the raw end of the deal.
Ducking your bottom.
Thanks.
Ja. Auch wenn die Tags eigentlich alle klar sein sollten, die Hornbrille, Twitter und Tumblr, die nicht irgendwie als eigene Kunstform gelten, der Grizzly Bear oder David Bowie, all das, was ich schon aufgezählt habe, kommt hier vor. Interessant ist vielleicht noch die etwas missglückte Ironie, sofern das ironisch sein soll, wenn es um die Darstellung der Freundin, der Kellnerin und des Models geht, die doch jeweils relativ dumm dargestellt werden, aber das ist dann irgendwie einfach nur typische sexistische Kackscheiße. Unnötig zu erwähnen, dass die eben mediale Repräsentation von Hipstern, auch wenn sie durchaus das Potenzial haben, an eine homoerotische Ästhetik anzudocken, was eben auch über so eine bestimmte Feminisierung gilt, meist als heterosexuell dargestellt werden. Wenige Ausnahmen wie irgendwie Gay-Hipster-Porn oder eben schlimmer, die Homophobie, die bei dem Hass auf Hipster teils verdeckt, teils offen mitschwingt, werde ich nachher kurz noch ansprechen. Vielleicht ist auch allen aufgefallen, dass die Frau, die Foodfrau auf dem Teller Retromania von Simon Reynolds liest, weil der Hipster eben ganz logisch auf Retro-Moden fixiert ist. Symptomatisch für den guten Geschmack bzw. die feinen Unterschiede, die den guten Geschmack vom nicht mehr ganz so informierten trennen, es sind auch die I was cool before it was cool und so weiter Bilder. Eine Persiflage auf diese Haltung ist in der US-amerikanischen Serie Portland gezeigt, in der sich eben, sobald jemand anderes sich das aneignet, das als uncool gilt. Hier übrigens nur echt mit Skeeter Kinney-Platte im Hintergrund. Das ist nur eine Minute, ich hoffe, ich langweile euch nicht mit diesen Videos.
So, we're thinking it's cows, right? And so he cuts it open.
It's a wart.
Oh, come on! I like that hanging out here. Fart's over.
What? Oh, come on! Man, fixed gear bikes are over. And take it, treat, enjoy it, because they're over. Over! I show up, I'm giving everybody hugs, you know, hey, you're my cousin, you're this, you're that. And I figure out, it's like not even my family at all. Like, I don't know anybody there. I'm like a total stranger, stupid. What? What did that guy make? Ugh. Guess what? Shell art is over! It's done! Hey, thanks for ruining shell art.
That's over. That's over.
Gin beards are over. Everything's over. Business he wanted open before that was a sports store. They had hockey gear and they had football gear. Baseball gear.
This guy is in there?
And you're looking at me. How are you, friend? It's cold out there.
Ja, relativ kommentarlos jetzt zu Bildern, die nochmal was Ähnliches demonstrieren. Diese eben Mikrodistinktion, dass sobald es von anderen besetzt ist, ist es nicht mehr cool. Und damit jetzt zu dem Hardcore-historisch-akademischen Teil. Ja, gerade die Karikatur verweist auf die historischen Vorläufer der Hipster, die schwarzen Hipster der 1940er und 1950er Jahre, die eben ihrerseits als Vorbild für die weißen Hipster dienten, die Beatniks, die Norman Mailer in seinem Essay The White Negro beschreibt. Das rechte ist ein Titelbild des Essays in einer reproduzierten Fassung von 1970. Das Essay ist in einer Zeitschrift namens Descent erschienen. Erstaunlich bei diesem Rückbezug auf die Tradition der Hipster ist, oder Tradition, steht hier, dass immer auf Mailers Aufsatz der White Negro rekurriert wird, eben von 1957, und fast nie auf den Text von Anatole Proyas, A Portrait of the Hipster von 1948, eben jener Proyas, der vorhin schon vorkam, in dem Zitat von Greif. Beiden Texten ist aber gemein, dass sie eben den Hipster originär als eine genuin schwarze Subkultur beschreiben, und diese schwarze Subkultur zeichnet sich durch einige Attribute aus, die sich bei den Hipstern der 2000er auch finden und anderen, die freilich spezifisch sind für die jeweiligen Gruppen. Die grundsätzliche Definition der schwarzen Hipster lautet, dass sie Jazz hören, und zwar schwarzen, komplexen Jazz, nämlich Bebop von Duke Ellington, Miles Davis, Charles Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Art Blakey, Chet Baker, Sonny Rollins etc., um eben nur berühmtesten zu nennen, die mittlerweile freilich auch zu einem Jazz-Kanon gehören, und eben nicht den verweislichten Dixieland Jazz, der mit Glenn Miller ja auch exportierfähig war. Daran geknüpft ist das coole oder eben hippe, mithin geheime Wissen, was cooler und uncooler Jazz ist, wo er sich ereignet, dann ein bestimmter Slang, der nur für Eingeweihte verständlich ist, und ist es auch eine Frage des Geschmacks und der Distinktion. Daran knüpft sich häufig auch der Konsum von Haschisch, der freilich auch wieder an das Wissen darüber, wie man richtig kifft und wo man die Drogen herkriegt, gebunden ist. Und das funktioniert eben meist auch darüber, dass man Jazzmusikerinnen kennt, die in Jazzbars einem dieses Wissen oder diese Drogen vermitteln. Das hat auch Walter Benjamin bereits beschrieben, und zwar in seinem Aufsatz Haschisch in New York. Da lautet es: Die Musik, die inzwischen immer wieder aufklang und abnahm, nannte ich die strohernen Routen des Jazz. Ich habe vergessen, mit welcher Begründung ich mir gestattete, ihren Takt mit dem Fuß zu markieren. Das geht gegen meine Erziehung, und es geschah nicht ohne eine inwendige Auseinandersetzung. Das muss auch zu einer Zeit 1940 sein, wo er als Weißer eigentlich auch nicht Zugang hat zu dieser Form von Jazz. Aber egal. Es gab Zeiten, in denen die Intensität der akustischen Eindrücke alle anderen verdrängte. Vor allem in der kleinen Bar ging plötzlich alles, und zwar im Lärm von Stimmen, nicht von Straßen, unter. An diesem Stimmenlärm war nur das Eigentümlichste, dass er ganz und gar nicht nach Dialekt klang. Wieso steht da nicht? Oh, das ist ganz gut. Das macht die Geschichte einfacher. Ja, was vielleicht auch noch als Fußnote herauszustellen gilt, ist, dass zum Beispiel Bärte für die Hipster der 1940er wichtiger waren, und zwar eben Kinnbärte, wie sie eben Thelonious Monk trug, oder dass sie auch in dunklen Jazzkellern Sonnenbrillen trugen. Das ist der Moment, wo ich performativ meine Sonnenbrille aufsetzen muss, in der Hoffnung, dass ich das dann alles noch lesen kann. Ja, was jedoch diese schwarze Subkultur von der Weißen, das ist total bescheuert, der 2000er und auch der ersten Reinkarnation der 1950er unterscheidet, ist eben weniger die Affirmation des Begriffs Hipster, also dass sie es so nennen, sondern vielmehr, dass sich hier eine Subkultur einer ethnischen Minderheit herausbildet, die ebenfalls mit Ironie und Polemik spielt, auch mit Distinktion, und weil sie genau wissen, dass sie in der rassistischen Mehrheitsgesellschaft zum Mainstream gar keinen Zugang haben. Und das galt ja auch mit Einschränkung für die etablierten Jazzmusiker wie Louis Armstrong oder Ella Fitzgerald. Und diese Fixierung auf ein subkulturelles Wissen und auf Underground- bzw. Avantgarde-Musik ist schlichtweg Ausdruck dessen, dass ihnen diese Privilegien oder Zugänge verwehrt sind. Am augenscheinlichsten beschreibt das Ralph Ellison in seinem Roman Invisible Man von 1952. Und Ellison ist zu der Zeit neben James Baldwin eine der wichtigsten Stimmen des schwarzen Amerikas. Es ist erstaunlich, dass er jetzt mit außerhalb, oder halt mit Ausnahme einer kleinen irgendwie akademischen Gruppe, die sich mit Fragen der Ethnizität beschäftigt, auch wieder unsichtbar geworden ist. Also dass diese Bücher nicht irgendwie in einem Kanon sind wie Hemingway, was zeitgleich erschienen ist oder so. An dem Roman wird eben meist hervorgehoben, dass er eine am Jazz geschulte Sprache oder irgendwie entwickeln kann. Also dass er relativ originell und abrupt das Tempo und die Stimmung wechselt, dass er eben sehr harsch und nervös erzählt ist. Und dass er eben diese gesamte Marginalisierungserfahrung ausdrückt, die ja auch im Titel schon angedeutet ist, dieser Invisible Man beschreibt, wie er in einem Haus im Keller wohnt. Das ist ein Haus von Weißen, aber er wird einfach nicht wahrgenommen, also kann er da unbehelligt in diesem Keller leben, den er mit unglaublich vielen Lampen ausgeleuchtet hat. So, zurück zu dem Hipster, wie ihn Proyas beschreibt. Hier ist der Hipster auch eher eine passive und rezipierende Figur, also in einem kulturellen Sinne, und nicht selbst Schöpfer der Kunst. Also nicht die Jazzmusiker, sondern eben die, die den Jazz hören. Und immerhin ist aber im Unterschied, sind es im Unterschied zum gegenwärtigen Hipster Anhänger einer Avantgarde, also Leute, die dem Zeitgeist und dem Mainstream voraus sind. Proyas stellt heraus, dass der Habitus der Hipster über eine extrem sexualisierte Sprache enorm aggressiv ist. Because of its polemical character, the language of Chive was rich in aggressiveness, much of it couched in sexual metaphors. Since the hipster never did anything as an end in itself, and since he only gave of himself an aggression of one kind or another, sex was subsumed under aggression and it supplied a vocabulary for the mechanics of aggression. Das Tagwort ist also aggression. An diese Aggressivität knüpft auch Mailer in seinem Essay The White Negro an. Und er beschreibt ebenfalls den, also wie Proyas den Hipster als ein Krisenbewältigungsphänomen und argumentiert aber auch relativ psychoanalytisch. Mailers Essay ist jedoch erstmal ein sehr langes Zitat von Carolyn Bird vorausgestellt, die den Hipster relativ kurz und knapp mit Prädikaten beschreibt, die mittlerweile auch wieder klar sein sollten, weil sie sich dauernd wiederholen und weil sie eben erstaunlich ähnlich sind auch zu dem Bild, das teilweise gegenwärtig vom Hipster kursiert. Our search for the rebels of the generation led us to the hipster. The hipster is an effort terrible turned inside out, in character which his time he is trying to get back at the conformists by laying toe. You can't interview a hipster because his main goal is to keep out of a society which, he thinks, trying to make everyone over in its own image. He takes marijuana because it supplied him with experiences that can't be shared with squares. He may affect a broad-brimmed or a suit, but usually he prefers to skulk unmarked. The hipster may be a jazz musician, maybe. He is rarely an artist, almost never a writer. He may earn his living as a petty criminal, a hobo, a carnival rustabout, or a freelance moving man in Greenwich Village. But some hipsters have found a safe refuge in the upper income brackets as television comics or movie actors. James Dean wird als Ikone der Hipster genannt, in der Klammer. As the only extreme nonconformist of his generation, he exercises a powerful, if underground, appeal for conformists. Through newspaper accounts of his delinquencies, his structureless jazz and his emotive grunt words. Also wieder, der Hipster produziert selten originäre Kunst, er ist bei aller Abgrenzung zum Konformismus in seinem nonkonformistischen Underground eigentlich doch wieder Konformist. Außerdem ist er eigentlich also infantiler Ausdruck einer infantilen Zeit. Was Mailer in dem Essay nun zwischen den Zeilen beschreibt, ist, dass das Hipstertum mittlerweile von den Beats und Beatniks adoptiert wird und ist also jetzt, also in den 50ern, und es also jetzt eine weiße Figur des vormals ausschließlich schwarzen Hipsters gibt. Die Attraktion für Weiße besteht eben in den Attributen, die ich oben schon aufgezählt habe, cooles Wissen, hauptsächlich über Drogenkonsum, die Faszination für eben Avantgarde-Musik, den Slang, den Kleidungsstil, mithin also den modischen und musikalischen Geschmack und die Zugehörigkeit eben zu sowas wie Avantgarde. Was auch noch wichtig ist, ist eben, das war in dieser sexualisierten Sprache schon wichtig, die Rolle von Sex, hier ein Wortspiel bei einem Roman von Kerouac, Drogen, Sex und schließlich auch Drogen, Jazz und schließlich auch Sex steht hier, sonst ist das keine Steigerung. Selbst sind Teil einer Verheißung des eben guten Orgasmus, das ist ein Begriff, den Mailer benutzt, im Unterschied zum Feindbild der Beat Generation, eben dem Square, also dem Spießer, der nicht irgendwie in der Lage wäre, einen guten Orgasmus zu erleben. Keine Ahnung, oder überhaupt einen ist. Ich verstehe diesen Text nicht, der ist nämlich komplett bescheuert und esoterisch. Dazu später. Das ist eben auch eine der Hauptattraktionen für die Weißen, die sich dieser Subkultur zuwenden. Sie lehnen die Werte der weißen Mittelschicht, der sie angehören, ab und orientieren sich an einer schwarzen Mittelschicht. Wobei man eben nicht vergessen darf, dass auch die meisten Schwarzen, die sich als Hipster etablierten, Teil einer schwarzen Mittelschicht waren, also seltener der Working Class. In einem Text aus den 90ern, glaube ich, The White Negro and the Negro White, ist von einer Black Bourgeoisie die Rede, die freilich noch weniger vor Deklassierung und Arbeitslosigkeit gefeit ist als die weiße Bourgeoisie und gleichermaßen, was man zu dem Zeitpunkt noch davon trennen muss, die jüdische Bourgeoisie, die zwar nicht sichtbar ist, aber die in einem ethischen Sinne trotzdem lange Zeit noch nicht als vollwertig weiß gilt, sofern es überhaupt weiße Juden sind, aber das ist jetzt irgendein Diskurs, der hier keine Rolle spielt. Mailer seinerseits Teil einer jüdischen Mittelklasse. Und wenn man sich den Schluss seines Essays anschaut, immerhin das Gegenteil eines Antikommunisten, sieht den Hipster in seiner Aggressivität, seinem destruktiven Charakter, als den man ihn vielleicht eben auch schon aus dem Essay von Benjamin identifiziert hat, als Ausdruck des kollektiven Unbewussten einer Ungewissheit in einer Welt nach der Shoah. Er bezeichnet den Hipster unverhohlen als Psychopathen und stellt ihn dann in eine Reihe mit homosexuellen Orgiasten, Drogensüchtigern und Vergewaltigern, Dieben und Mördern, das als Ausformungen der Gewalt ja relativ gleichwertig nebeneinander. Ich will gar nicht auf die Implikationen dieser Reihung eingehen und auch nicht weiter auf die eben mir komplett unklare Zickzack-Argumentation diesen ganzen Mailers-Aufsatz. Mir ist auch sonst schleierhaft, wieso immer, außer also der immer als Grundlagentext benannt wird, aber immer nur über das Name-Dropping, also das wäre der Text, wo alles über Hipster schon mal erklärt wurde, weil er außer in seiner Verteidigung des Psychopathen als eben einem gesellschaftlichen Außenseiter und in seiner eben Emphase auf den Marxismus, die er eben gegen die Liberalen wendet und in diesen beiden Gruppen sieht er auch die einzige Möglichkeit, Veränderung zu bewirken, eigentlich keinen interessanten Punkt birgt. Für Mailer nochmal, ja, das Einzige, was ich noch rauslesen konnte, ist, dass für Mailer der Hipster eine Art popkultureller Existenzialist ist. Produktiver im Hinblick auf das Bild vom Hipster ist die an diesen Essay anschließende Diskussion, in der sich eben auch unter anderem James Baldwin gegen den positiven Rassismus von Mailer wenden. Oder eben Ned Polsky, der in einer relativ klaren, also klar, einfach deshalb muss man betonen, weil dieser Mailer-Aufsatz so unklar geschrieben ist, der sich eben gegen Mailer wendet und nochmal auf die Unterscheidung zwischen schwarz und weißer Hipster und auch jeweils deren Sprachgestus zu sprechen kommt. And I bet my bottom dollar that Negro hipsters among themselves often put down the whites with something like, man, those fake cats are pretty cool and don't want us as people, they just dig us for our music and our pot. Which is true. Even in the world of the hipster, the Negro remains essentially what Ralph Ellison called him, an invisible man. The white Negro accepts that the real Negro not as a human being in his totality, but as the bringer of a highly specified and restricted cultural dowry, to use Mailer's phrase. In so doing, he creates an inverted form of keeping the nigger in his place. Irgendwie erscheint mir da viel Verb, oder ich verpasse das gerade. Ihr versteht das alle? Ich kann das nämlich jetzt nicht übersetzen und habe gerade vergessen, warum das so wichtig ist. Diese Passage bringt die gesamte eben ethnische Konstellation nochmal auf den Punkt, dass eben die Diskussion, die im Nachraum von The White Negro geführt wurde und die meisten Repliken von Polsky oder Baldwin oder auch noch in den 90ern von Shoemaker und Levine, die heute noch geführt werden, bla bla bla, Verb vergessen, diese Diskussion erspare ich euch. Erstens aus Zeitgründen und zweitens, weil es in dieser Debatte eben gar nicht um Hipster geht, sondern immer um einen Diskurs über Race, Class, Gender, Homosexualität und Jewishness, was für sich genommen total interessant ist. und man auch stundenlang behandeln könnte, aber jetzt erstmal nicht so sehr zum Thema passt. Was vielleicht noch rauszustellen wäre, ist, dass in den SS eben immer Sprecherpositionen verhandelt werden. Und das ist eben, das muss man schon nochmal betonen, eben um den Unterschied zwischen den historischen Hipstern und den gegenwärtigen Hipstern zu treffen. Levine argumentiert zum Beispiel im Hinblick auf Mailer, dass es ihm als amerikanischer Jude, wenn er für sich Blackness reklamiert, darum geht, anhand einer Black-White-Achse sich zu verorten, um seine Jewishness zu verdecken, was eben damals noch nicht ihm Zugang vollwertig zu einer oder vollwertigen Zugang zu der weißen Mehrheitsgesellschaft gebracht hat. Dann kommt der Schnelldurchlauf, der die Kontinuität seit der Beat Generation über, also von den hippen Beatniks bis hin zu Punk aufzeigt. Das funktioniert einfach nur über ikonische Bilder. Die ganze Affizierung der Avantgarde-Bewegung, keine Ahnung, Tony Conrad, finde ich, passt auch relativ gut in das Bild eines Hipsters, der ja noch sowas wie einen Avantgarde-Gedanken anhängt, oder Andy Warhol und Velvet Underground, die auch all dieses coole Wissen und auch eine bestimmte modische Distinktion immer mit sich bringen. Dann die Hippies. Ich nehme jetzt The Bird, obwohl das eigentlich überhaupt nicht zum Bild vom Hippie passt, aber ich fand kein blöderes Bild. Hippies ist witzigerweise bereits ein Term, der eben pejorativ Wannabe-Hipster bezeichnet, also welche, die das nicht richtig hinkriegen, hip zu sein. Oder keine Ahnung, im Proto-Punk und im New Yorker Punk von Lounge Lizards oder Chaos Actually Jazz oder Sonic Youth findet sich auch all dieses Ikonische, was Hipster der 2000er irgendwie ausmacht. Mit dem Unterschied, dass es eben da immer noch um eine Subkultur geht bis eben 91, wo das alles uncool, weil Mainstream wurde. Zu diesem genau. Jetzt geht es quasi darum, dass sich diese Hipster dann seit 99 bis heute immer in einer Art Retromanie auf diese vorherigen Subkulturen beziehen. Das beschreibt der mehrmals genannte Reynolds in einer Passage, die sich so liest. In many people's minds, retro is twined with hipster. Another identity that almost nobody embraces voluntarily, even when they outwardly appear to fit the profile completely. The last few years of the 2000 witnessed a spasm of hipster hate with a spate of magazine critics of hipsterdom as pseudo, oder wie spricht man das richtig aus? Ich weiß nicht, was P mit schrift. Pseudo-Bohemia. These articles were then followed by metacritics examining the phenomenon of hipsterphobia itself, invariably pointing out that nobody would ever voluntarily describe themselves as a hipster, and that hipster haters themselves usually fit the profile of the hipster rather closely. The orgy of hipster-inspired debate was paralleled, without quite overlapping, the journalistic subgenre that asked whatever happened to innovation. Here, retro tended to be used in a vague, all-encompassing way to refer to anything old-fashioned or the... Entschuldigt, ich bin gerade nicht mehr in der Lesestimme. Here, retro tended to be used in a vague, all-encompassing way to refer to anything old-fashioned or derivative, with some futurist zealots, myself included sometimes, going so far as to use retro as a stick to bash any artist who is blatant about the influences and debt to specific ancestors. Zusammengefasst, was Reynolds den Hipstern vorwirft, bei all den Ressentiments, die er bereits bemerkt, dass sie eben von einer Avantgarde zu einer Arriegarde werden, also hinterherhinken. Und dass genau die Leute, von denen man erwartet, wie es eben bei den Hipstern in den 40ern und 50ern noch der Fall war, dass sie eben sowohl als Konsumentinnen als auch als Künstlerinnen Innovation produzieren, jetzt eben ja zu, anstatt zu Pionieren, zu sowas wie einer, zu Archivaren und Kuratorinnen werden und nur noch auf ja, Vergangenes fixiert sind. Und dann auch ein Kult um sowas wie Kassetten bilden. The cult of the cassette has spread beyond the Nofi underground to become a retro fad, with young hipsters wearing t-shirts adorned with cassettes or belt buckles actually made out of the old cassette shells. In meisten Fällen ist es so, dass es gar nicht mal um die physischen Tonträger geht, wenn Kassetten irgendwie cool sind, sondern nur um das Symbol, also als T-Shirt-Motiv oder das eben die 1980er evozieren soll. Oder eben, keine Ahnung, als Verpackungen von iPhones. Ungeachtet dessen, dass es eine Renaissance von Tapes auch wieder gibt in bestimmten hippen Musikgenres wie Freakfolk, Noise oder Industrial-Szenen in den letzten Jahren. Wobei jetzt auch zu fragen wäre, ob man quasi unterscheiden könne, dass die Modeinsignien Ausdruck von sowas wie eines hippen Mainstreams sind und dass Tapes wieder gehört werden, sowas wie ein hipper Underground ist. Aber das ist vielleicht auch nur für die Diskussion oder jetzt egal. Eine andere Analogie lässt sich ziehen von dem Jazz über Hip-Hop zum Blipster. Also oder über den Jazz über die Beat Generation zum Blipster. Keine Ahnung, die Last Poets, die schon als eine der ersten Hip-Hop-Bands gelten, sind auch Teil dessen, was man so als Beat Generation begreift. Und was dann eben zu dem, vielleicht als Vorbilder für die gegenwärtige Form des Black Hipster, also des Blipster, gelten, wo dann irgendwie Bands wie Ninja Sonics, Bankrupt, der eben mit Japanta dieses Video gemacht hat, Cool Kids oder in der Indie-Variante auch TV on the Radio gelten. Das Witzige an dem Begriff ist, dass Blipster jetzt verdeckt, also ne, witzig in Anführungszeichen, dass eigentlich jetzt, wo Schwarze wieder Hipster sind, sie irgendwie getrennt werden müssen von den richtigen Hipstern und immer in einem medialen Diskurs. Und dass damit auch komplett verdeckt wird, dass Hipster eigentlich ein Begriff eben einer schwarzen Gruppe ursprünglich war, nur so viel. Dazu schreibt er ja Holla Paid. Ich glaube, ich trinke mal was, sonst geht das wieder schief, wenn ich versuche, das voll zu lesen. Hm. Der hipster tendency to turn social difference into spectacle seems odd for blacks who are already, by virtue of their minority status, very visible. But this speaks to another broader trend, which is that this culture is about total liberation. Alan Bond, the black president of Happy Hour Clothing, which sells bright graphic t-shirts and other blipster-friendly attire, notes that we are in kind of a mash-up culture. Rap is cool, smart rap is real cool, the 80s came back hard, he says, and part of being a hipster is not having any rules. Das, ja, das ist nur so als kleiner Einschub, als nächster Einschub, weil das irgendwie schwierig zu trennen ist in den Bildern, ist der Nerd. Das korrespondiert auch mit dem schwarzen Hipster in dem Fall. Weil irgendwie nicht ganz klar ist, worin eben Nerd und Hipster zu unterscheiden sind, außer, was mir wesentlich erscheint, dass es zum einen eben eine äußerliche Differenz gibt. Hipster sind auf Mode fixiert, Nerds eben gerade nicht, sondern eben zufällig nur mit Zeichen belegt, die gerade modisch sind, wie eben die Hornbrille. Und zum anderen verfügen eben Nerds tatsächlich über nerdiges, hippes, cooles, was auch immer Wissen, während Hipster immer Angst haben müssen, nicht up-to-date zu sein und nur als Wannabes zu gelten, die gerade nicht die wirklichen Trägerinnen des hippen Wissens sind. Und nicht zuletzt gibt es, glaube ich, eine ökonomische Differenz, das ist allerdings eine ziemlich vage Behauptung, denn Nerds sind in dem, was sie tun, Profis, egal ob das jetzt Informatik oder Musik sein mag, und können damit zumindest in Nischen ökonomisch vielleicht sich durchschlagen, während Hipster das gerade nicht können, weil ihre einzigen wirklichen Qualifikationen in einer Klassenzugehörigkeit bestehen, was aber meistens auch schon reicht, um irgendwie ökonomisch zu überleben. Mir ist relativ klar, dass das alles immer jetzt gerade sehr stereotyp funktioniert, aber das liegt daran, dass dieser mediale Diskurs hier halt, oder medial meistens Internetdiskurs, wie er da stattfindet, eben auch so stereotyp ist. Genauso stereotyp wird es dann auch beim Female Hipster. Hier ist eben erstaunlich, dass, oder war jetzt ein Return, das ist eines dieser American Apparel Bilder. Hier ist erstaunlich, dass entweder Künstlerinnen genannt werden, wie Kim Gordon von Sonic Youth, Karen O von den Yeah Yeah Yeahs, Kathleen Hanna von Bikini Kill, Chloe Sevigny, Best Ditto, Jonah Newsom, die ja als Künstlerin qua Definition eigentlich keine Hipsterinnen sein können, oder dass Frauen auf essentialistische Weise auf irgendwie die modische Attraktion von Hipstertum reduziert werden. Das bezeichnet, das schreibt, dazu schreibt Diana Tortorici, die auch eine der Herausgeberinnen dieses N plus One Readers ist. The reduction of female artists to it girls only seemed to confirm the sense that clothing was women's true culture, their familiar domain. This line of thinking saw the phrase hipster female as a redundant banality, and the women who walked arm in arm with Williamsburg hipster men merely variations on fashionable non-hipster women. It assumed, in other words, that true hipster female didn't exist. If hipsters were fashion victims, then all women were hipsters and therefore none were. Das ist natürlich eine relativ unzulängliche und unbefriedigende Definition, und das gibt die Autorin auch unverhohlen zu und schränkt das eben auch ein, dass es doch irgendwie eine Unterscheidung zwischen Hipsterin und Nicht-Hipsterin gäbe, zumindest eben über die bildliche Darstellung. Aber es liefert keine Erklärung, worin das eben funktioniert. Und sie liefert auch keine Erklärung, wieso Hipsterinnen in dieser medialen Darstellung immer marginalisiert werden. Die offensichtlichste Erklärung wäre, dass eben, oder das naheliegendste Erklärungsmuster ist, dass es grundsätzlich mit einer Repräsentation von Frauen zu tun hat oder eben einer Nicht-Repräsentation. Keine Ahnung, ob das, vielleicht kann man das irgendwie diskutieren, weil mir das alles total unklar ist. Zuletzt möchte ich jetzt, weil das ja irgendwie im Titel angekündigt wird und es vielleicht auch irgendwann auf zuletzt zugehen sollte, auf die Ressentiments und den Hass gegenüber Hipster eingehen. Oder auch den daraus aus einem Art Double-Bind resultierenden Selbsthass. Was dann jetzt alles noch hinten runterfällt, sind eben diese ganzen Sachen wie Hipster-Hitler oder Hipster-Porn oder der Primitive-Hipster und so Bands wie Animal Collective und das Vice-Magazin, was sowieso runterfallen kann, weil ich das für einen ziemlich uninteressanten Aspekt halte, aber können wir alles diskutieren. Hipster-Hate. Das ist dann so eine Hipster-Cranny. Keine Ahnung. Bei den Ressentiments und dem Hass auf Hipster tauchen jetzt eben einige der Klischees und Stereotype, die oben alle immer schon aufgezählt wurden, oder die ich vorhin alle schon aufgezählt habe. Oben klingt so textfixiert, ne? Die ich vorhin schon aufgezählt habe, wieder auf. Unter anderem geht es dabei um das Verhältnis der Hipster zu eben Ironie und Individualität, beziehungsweise Konformismus und dem Vorwurf des Konsumismus als Ausdruck einer unreflektierten klassistischen Haltung und schließlich auch latent oder manchmal auch offen, um eben homophobe und xenophobe Ressentiments und nicht zuletzt Übergriffe. Eine relativ witzige Persiflage auf Hipster, die so ein bisschen im Stil dieses Upper Class Twit of the Year von Monty Python funktioniert, ist die Hipster-Olympiade oder ein Video der Hipster-Olympiade in New York, von der ich, weil das komplette Video 8 Minuten dauert, nur die Deleted Scene zeige. Die Qualität ist schrecklich, das ist einem typischen, einem sehr weit verbreiteten Videokanal geschuldet.
Zach Zero in the lead there, but maybe not for long. The others are hot on his heels as they make their way to our next event.
Now, Greg, at this event, the contestants are charged with the task of growing an ironic mustache. Now, the word mustache, of course, comes to the English language via the Middle French moustache, which in turn is derived from the old Italian mustachio.
And Zach Zero's got it, followed by Sasha. There's no
gorgeous silverback selling.
And Larkin's right on top of it.
What a problem.
Wally Masters holding him at the line for part two of the event, during which the hipsters must now grow a non-ironic mustache.
Masters on the stopwatch.
And the hipsters are being signaled that their mustaches are officially no longer ironic. Next up, the contestants will have a chance at last to review their appearances during a brief pit stop. Right back!
Ja, das ist jetzt ja noch eher eine Persiflage als irgendwie bösartig. Es gibt auch mittlerweile und actually auch nächstes Wochenende wieder in Berlin sowas wie eine Hipster-Olympiade mit Disziplinen wie Jutebeutel hüpfen oder Starbucks Becher weit werfen. Im Unterschied zu der Persiflage sind die Hipster, die sich daran beteiligen, jetzt welche, die sich eben affirmativ als solche identifizieren, also qua Definition keine sein können. Trotzdem finde ich dieses ironische oder meinetwegen auch unironische, wie auch immer, Bekenntnis zum Hipstertum irgendwie originell, weil sich jetzt erstens stellt sich jetzt mehr als anders heraus, dass die Ironie der Hipster, anders als die Ironie als rhetorische Figur, die noch auf was verwies oder einen tieferen Sinn verwies, dass das nur auf eine bloße Lehre verweist. Zweitens eben verhalten sich diese Teilnehmerinnen affirmativ zu den Attributen des Hipsters, wie eben Konformismus und Konsumismus, also weil sie ja alle die gleichen Jutebeutel haben, die gleichen Brillen, und heben damit gleichzeitig so etwas Leidiges wie Individualität und noch Leidigeres wie Authentizität aus. Außerdem finde ich dieses Ausstellen von Konsum in einer auf Konsum ausgelegten Gesellschaft und das Markieren eines meist weißen und meist männlichen Körpers als Teil dieser kapitalistischen Reproduktionskette jetzt irgendwie, ja, nicht unglaublich ultra subversiv, aber auch nicht weniger subversiv als eben die offensive Negation. Drittens wird durch den Aufgriff der auf die Gruppe pejorativ projizierten Stereotype der Selbsthass in irgendwie, wie auch immer zu werden, das Positives verkehrt. Und nicht zuletzt drückt sich aus, dass Hipster mittlerweile Mainstream sind. Und wo eine Subkultur meist kapituliert, wenn sie Mainstream wird, geht es hier jetzt witzigerweise umgekehrt daran zugrunde, dass die Leute sich eben dazu bekennen. Und vorher, wo es vermeintlich so eine Subkultur war, das musst du mir vielleicht erklären, ob ich mit meiner Subkultur-Definition nicht gerade zu weit auf die schiefe Bahn gehe. Egal. Was jetzt noch eine Rolle spielt, ist, dass jetzt eben hier eine spezifische modische Vorstellung von Hipstertum im Mainstream auftaucht und nicht mehr dieses existenzielle Besserwissen. Allerdings ist das ja in der digitalen Welt auch immer relativ leicht nachzuholen, wenn man es halt schafft, die richtigen Blogs zu lesen und nicht mehr nur so esoterisch, wie das in den 40ern war, an dieses Wissen zu gelangen. Der Hipster ist als Agent der Gegenwart und des Coolen, also ja, bleibt er also bestehen und transformiert sich nur in seiner oder ihrer Distinktion in eben, diesen Satz rede ich nicht zu Ende, weil ich verstehe ihn gerade nicht. Jenseits dieser eben esoterischen Subkulturtheorie gibt es jetzt auch noch wesentlich offensivere Karikaturen des Hipsters. Das bekannteste ist vermutlich dieses Video Being a Dickhead's Cool. Falls das nicht alle kennen, zeige ich das trotzdem. Das ist jetzt nur ein Beispiel unter unsäglich vielen Videos, Blogs oder unter anderem auch ZDF-Fernsehbeiträgen, die den Hipster diffamieren und ihm Oberflächlichkeit, Trendfixierung etc. vorwerfen. Und das sieht dann so aus. Oh, Ja, es ist unnötig, glaube ich, die ganzen Klischees, die da verhandelt werden, nochmal aufzuzählen. Trotzdem finde ich die jetzt hier schon relativ homophob teilweise. Oder eben noch eklatanter ist dieser Vorwurf, dass die Hipster Teil einer, ich sage jetzt mal, Gentrifizierungskarawane, wie Wolfgang Seidel das in der letzten Tesca genannt hat, sein. Und im Zuge dieser Gentrification-Kritik, die an diesen Hipstern geübt wird, gibt es witzigerweise in Neukölln eine, ja, einigermaßen, Berlin-Neukölln, einigermaßen originelle Reaktion eben auf die homophoben und xenophoben Ressentiments gegen Hipster, und zwar die Hipster-Antifa. Man muss sich schon vor Augen führen, dass es in einem Stadtteil, der eben, nachdem das vor ein paar Jahren noch Berlin-Mitte war, mittlerweile eben Neukölln ist, der mit Hipstern identifiziert wird, doch eine ziemlich ekelhafte Form von Übergriffen gibt auf oder eben Abneigung gegenüber alles, was als diffus Touristen, Schwaben oder Hipster identifiziert wird. Und da wird dann auch aus dem Spray ACAB, das Spray ATAB, also All Tourists Are Bastards. Nicht zuletzt gibt es eben aber auch einfach personalisierte Übergriffe oder Drohbriefe und Scheibeneinwürfe von irgendwie als Hipster-Cafés oder Hipster-Galerien identifizierten Orten. Wenn, ja, was diese Hipster-Antifa sichtbar macht, auch hier ist natürlich wiederum dieser Clou, dass indem sie sich affirmativ als Hipster nennen, sind sie eigentlich keine Hipster-Antifa, egal. Ähnlich wie die Hipster-Antifa den Hipster ironisch überhöht, lässt sich abschließend wieder mit Benjamin, der Hipster, als ein. Ruhe bitte, ich komme zum Schluss, ich brauche nämlich eine Pause. Lässt sich wieder abschließend mit Benjamin, der Hipster, als ein Existenzialist, wie ihn auch Mailer beschrieben hat, feiern. Der Hipster sieht nichts Dauerndes, aber eben darum sieht er überall Wege, wo andere auf Mauern oder Gebirge stoßen. Auch da sieht er einen Weg. Weil er aber überall einen Weg sieht, hat er auch überall aus dem Weg zu räumen. Gesundheit. Nicht immer mit roher Gewalt, bisweilen mit veredelter. Weil er überall Wege sieht, steht er selber immer am Kreuzweg. Kein Augenblick kann wissen, was der Nächste bringt. Das Bestehende legt er in Trümmer, nicht um der Trümmer, sondern um des Weges willen, der sich durch sie hindurchzieht. Der Hipster lebt nicht aus dem Gefühl, dass das Leben lebenswert sei, sondern dass der Selbstmord die Mühe nicht lohnt. Dankeschön. Der Rest ist dann abgeschlossen.